Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallöchen.
Hallöchen. Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Ich bin der Maximilian.
Maximilian. Wir kennen uns nicht und ich versuche jetzt herauszufinden, warum wir miteinander reden. Und dazu gibt es so drei Hinweise aus der Redaktion. Und damit ich jetzt hier nicht so wie bei deinem Namen hier gerade völlig im Dunkeln stoche, hören wir mal in den ersten rein.
Die Menschen der Altsteinzeit ahnen noch nichts. Sie ernähren sich von der Jagd, sammeln Beeren, Früchte und Wurzeln. Zum Glück für ihre Zähne. Denn das Essen enthält nur wenig Zucker und Stärke.
Zum Glück für ihre Zähne, okay, das kam unerwartet. Ich dachte gerade irgendwie so was wie Menschen, Steinzeit, Anthropologe oder sowas in der Richtung. Bist du Zahnarzt?
Also ich muss sagen, da hast du einen hundertprozentigen Volltreffer gelernt.
Nein, ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Ah, es geht tatsächlich um Zähne, ja?
Absolut.
Absolut. Wow. Dann bin ich mal sehr gespannt, mit welchem Dreh. Hat das jetzt irgendwie was mit diesen Steinzeitmenschen am Ende zu tun? Also hast du dich damit mal auseinandergesetzt oder war das jetzt einfach nur irgendwie ein blödes Beispiel?
Ich glaube, das war einfach nur Zufall.
Okay. Du bist tatsächlich Zahnarzt, ich kann gar nicht fassen. Ja, wirklich?
Ja, doch, ja, überraschenderweise, ja.
Okay, dann lass uns noch mal schauen, ob es noch irgendwas gibt, wo wir im Speziellen drüber reden können, weil vielleicht bringst du ja noch irgendwie eine thematische Vertiefung mit. Wir hören einfach mal in die nächsten beiden Töne rein und überlegen mal, was das mit dir zu tun haben könnte.
Sind Sie ein Sadist und quälen gerne Menschen? Schwatzen Sie Ihren Patienten auch mal eine Krone auf? Sind Sie reich? Mein Porsche, mein Motorrad und mein Mercedes.
Oho, okay. Einmal die komplette Klischeekiste hier gerade aufgebaut.
tief ausgepackt.
Aber ganz tief ausgepackt, genau. Das bist du aber nicht gerade gewesen oder im Ausschnitt oder warst du das? Nee.
Nee.
Okay. Ich dachte jetzt gerade hier so mit meinem Auto, mein Motorrad hier, mein Haus. Beschäftigst du dich so ein Stück weit mit Klischees oder sind das einfach Klischees, die dir immer mal wieder entgegenschwappen, wenn du irgendwie auf einer Party sagst, so hey, ich bin Zahnarzt und dann so, ah, cool, dann kannst du mir den nächsten Drink ausgeben, cool.
Ja, doch, durchaus. Also in der Regel ist es so, dass die meisten, mit denen ich zu tun habe und die noch nichts von mir wissen, dann doch sehr überrascht sind, dass ich dann doch den Beruf einfach habe. Weil ja. Dann denken sie, nee, das passt ja so gar nicht, irgendwie siehst gar nicht so aus oder benimmst dich nicht so.
Wie benimmt sich denn ein Zahnarzt?
ich weiß es eben auch nicht, keine Ahnung, ich bin halt so, wie ich bin.
Das heißt, und, wenn wir uns auf der Straße begegnen würden oder irgendwie, weiß ich nicht, uns kennenlernen würden über Freunde oder so, ich würde von deinem optischen oder von deinem Ersteindruck nicht darauf schließen, dass du Zahnarzt bist.
Ich glaube nicht. Es könnte halt sein, dass du mich halt vielleicht mit einem Rick and Morty-Shirt rumlaufen siehst. Das ist dann vielleicht eher so ein bisschen nerdig.
Was würde ich denn denken, was du bist, wenn du dich jetzt mal von deinem inneren Auge selber mal triffst? Grafikdesigner.
Ja, also, ich sag mal, Handwerker mit medizinischem Grundwissen.
Das kommt ja wieder nahe dran. Komm, wir nehmen noch den letzten Ton mit.
Also Gefahrenpotenzial ist immer da und auch nicht so knapp, weil die Bohrer, die drehen teilweise mit mehreren hunderttausend Umdrehungen pro Minute. Und klar, da muss man halt richtig gut aufpassen, die Wangen wegdrücken, die Zunge wegdrücken und dann auch, wenn wir operieren mit dem Skalpell, dass halt alles dann eben aus dem Bereich weg ist, wo wir operieren wollen. Da muss man halt schon immer flink sein, ja.
Das bist du aber gewesen, ne?
Das war ich, ja.
Ja. genau. Das heißt, du hast auf jeden Fall irgendwie schon mal irgendwo auch in der Öffentlichkeit gesprochen über deinen Job offensichtlich, sonst gäbe es vermutlich diese Aufnahme nicht.
Richtig, ich durfte schon bei ein paar Podcasts zu Gast sein.
Ach, guck mal einer an. Das heißt, wir sprechen erstmal über Klischees, wir sprechen über das Zahnarztsein, wir sprechen über all die Mythen und vielleicht dann auch ein paar Fakten über das Zahn, über diesen ganzen großen Bereich Zahnarzt, Zahnarztpraxis. Und das machen wir unter anderem auch, weil du vielleicht so ein Stück weit auch aufräumen willst mit den Klischees, die dir entgegenschwappen und gehst deswegen zum Beispiel in Podcasts und unterhältst dich darüber.
Durchaus, ja.
Ja. Finde ich gut. Finde ich ja. Tatsächlich auch ganz gut, weil es vielleicht auch ein Stück weit so dieses mulmige Gefühl nimmt, das wahrscheinlich viele haben, die dir in deinem beruflichen Alltag begegnen. Also Patientinnen und Patienten von dir sind wahrscheinlich zumindest am Anfang keine Fans, oder?
Selten. Also
vielleicht sagen, hinterher, wenn alles gut läuft, ne?
Ja, da geben wir uns wirklich absolut Mühe. Also das, was ich immer am liebsten höre, ist, wissen Sie, nichts gegen Sie, nichts gegen hier das Team, aber das, was Sie machen, ist halt echt nicht cool.
Lass uns doch direkt mal damit anfangen, was du eben so angedeutet hast, nämlich, dass du das offensichtlich ja gerne machst. Ist das was du erklären musst? So, ey, ich mache das wirklich gerne. Also ich habe mir diesen Job ausgesucht, weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich ein Mercedes Cabrio fahren will?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir aus eigenen Stücken ohne Zwang ausgesucht. Manchmal im Studium natürlich, wenn es schwierig wird, dann hat man sich immer gedacht, so Gott, ist das wirklich der richtige Weg, den du da gehst? Rückblickend, jetzt noch über 10 Jahren, definitiv ja. Ich würde es auch wieder tun. Mhm. Der Hintergrund ist tatsächlich dann aber auch nicht der, dass ich mir jetzt mein Mercedes Cabrio kaufen kann, was ich nicht habe. Sondern es macht halt einfach unglaublich Spaß, täglich mit Menschen zu arbeiten, weil jeder ist da absolut einzigartig und es ist nie gleich. Und das, finde ich, ist täglich eine Herausforderung und das sorgt auch dafür, dass es nie langweilig wird.
Hm. Was macht's für dich zu so einer, wenn ich das jetzt zwischen den Zeilen richtig lese, schon Traumjob, ja?
Ja.
Ist es der Kontakt mit den Menschen oder ist es dann, weil du eben auch das Handwerk erwähnt hast, ist es die handwerkliche Herausforderung, die du dann immer mal wieder wahrscheinlich hast, wenn es nicht so eine Kandidatin oder ein Kandidat ist, wo dann nur Durchwinken angesagt ist, ja, kommen Sie im halben Jahr wieder. Das sind mir die liebsten Termine im Übrigen. Oder, oder was ist es, was es am Ende zu so einem coolen Job macht für dich?
Es ist die Kombination aus ganz vielen Teilbereichen. Mhm. Es ist natürlich das Handwerkliche. Das heißt, du musst halt für jede Situation immer wieder eine gezielte Lösung finden. Und auch wenn du sagst, Mensch, das habe ich doch jetzt schon 1000 Mal gemacht, es ist dann halt doch immer eine Nuance anders. Vielleicht geht der Mund mal beim Patienten nicht so gut auf, er wirkt, es blutet sehr stark.
Schön. Die schönen Dinge, ja.
Genau. Und da ist halt auch immer Kreativität gefragt. Und das ist einfach das, was dann fordernd ist, aber auch immer fördernd halt natürlich für die eigenen Fingerfertigkeiten, immer wieder nach, optimalen Lösungen zu finden. Mhm. Und es macht halt unglaublich Spaß. Und natürlich dann eben auch der zwischenmenschliche Kontakt. Man muss halt viel reden, über unangenehme Sachen reden, wie beispielsweise natürlich auch das Thema Geld.
Ja, klar. Ja, ja.
Das ist halt auch ein ständiger Begleiter. Und ich weiß es auch aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, es ist einfach ein Thema, da redet keiner gerne drüber.
Hm. Wahrscheinlich noch ungerner als darüber, warum man denn da jetzt wieder so eine riesen Kariesstelle hat, ne? Weil da, auch das ist ja irgendwie unangenehm. Ich meine, es gibt ja, das kannst du vielleicht gleich noch irgendwie was zu sagen, aber ich glaube, es gibt ja irgendwie Menschen, die haben einfach bessere und schlechtere Zähne oder haben eine Veranlagung dafür, dass sie eher Karies bekommen oder nicht, aber trotzdem ist es ja immer irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn du dann mit einem Loch zum Zahnarzt gehst und sagst, Mann, hast du wieder nicht ordentlich geputzt oder was?
Ja, ganz so leicht ist es dann zum Glück nicht. Ja. Also klar, es gibt natürlich auch die Leute, ich sage es jetzt mal sehr höflich, wenn die Mundhygiene durch verschiedene Faktoren etwas vernachlässigt wird, dann kommt es mal eher. Aber es gibt auch durchaus dann teilweise einfach, vielleicht auch Grunderkrankungen, die dazu führen können, dass halt die Mundhygiene einfach schlechter ist von Grund auf.
Erlebst du dann, wenn du das Zwischenmenschliche jetzt hier immer mal wieder vorhebst, erlebst du dann auch wirklich schöne Dinge, also oder auch sowas wie Dankbarkeit, oder musst du dann schon sehr zwischen den Zeilen lesen, wenn jemand irgendwie erleichtert schnell aus der Praxis raus huscht, dann ist das schon irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn jemand nicht unter Tränen das Haus verlässt oder so.
Also ich behaupte wirklich, dass fast ausnahmslos wirklich die Patienten dankbar sind für das, was wir tun, auch wenn es natürlich nicht immer Spaß macht. Über eine Situation, da denke ich ab und zu noch dran, das war wirklich, also auch ergreifend wirklich für beide Seiten. Mhm. Das war einfach eine ältere Dame, die zu uns gekommen ist, hatte schon jahrelang gar keine Zähne mehr, Krass. Also auch keinen Zahnersatz.
Ja.
Und hat sich einfach wieder gewünscht zu lachen, zu essen, weil einfach die Lebensqualität massiv gelitten hat. Dann haben wir das gemacht, haben ihr neue Zähne gemacht.
Was wahrscheinlich wahnsinnig aufwendig ist, oder?
Ja, also du musst natürlich in mehreren Sitzungen immer schauen, ist die Höhe richtig, passen die Zähne von den Achsen, ist die Farbe optimal. Das braucht dann schon eine gewisse Zeit. Mhm. Und als wir das dann einsetzen durften, dann hat sie sich so gefreut, wirklich. Und das war dann auch mit ein paar Tränen vergießen und auch in den Arm nehmen. Und da, da habe ich dann auch gedacht, Mensch, dafür machst du das. Das ist einfach wirklich ganz toll.
Und das muss man ja an der Stelle mal festhalten. Ne? Zähne sind ja wahnsinnig wichtig, ne, für uns selber. Also wir, vielleicht pflegen wir sie nicht immer so, wie wir sie pflegen sollten. Vielleicht tun wir es ja auch. Aber gerade wenn dann irgendwie mal was kaputt ist, ja, warum auch immer, kann ja auch ein Unfall sein, oder, ne, dann merkt man ja, wie wahnsinnig wichtig Zähne eigentlich für auch fürs eigene Selbstbild sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch, ne, wie du das in der Geschichte schilderst, dass wenn jemand irgendwie schlechte Zähne hat und du verwandelst das quasi oder gar keine Zähne, dass das dann auch wirklich ein Gewinn an Lebensqualität ist, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Also ich finde, heutzutage wird es immer besser, aber das früher wurde wirklich die Zahnmedizin ja, finde ich, teilweise auch so ein bisschen so, ja, ist ein kleines Gebiet, sind die Zähnchen, das ist eh was man so rein mechanisch irgendwie wieder flicken kann. Und es ist im Prinzip wurscht, wie die Nahrung oben reinkommt, und dieses Bild, das ändert sich immer mehr, das auch einfach gezeigt wird durch Studien, aber natürlich auch durch Erfahrung weltweit, wie wichtig es ist, eine gute, optimale Mundgesundheit zu haben, weil es ist ja tatsächlich so wie das Essen oben reinkommt, so wird es ja dann auch verdaut, die Nährstoffe aufgeschlüsselt, und es gewinnt halt immer mehr an Bedeutung, was im Prinzip ja dann auch in der Zahnarztpraxis so stattfindet.
Lass uns das, wie kann man denn bitte Zahnarzt werden, Thema noch gerade kurz abschließen mit der Frage, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Zahnarzt zu werden, weil, keine Ahnung, also durch einen Zahnarztbesuch oder sowas, wie kommt man auf die Idee, weil man muss ja irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen Einblick haben in diesen Job, oder?
Ja, das hast du jetzt sehr schön formuliert, also ich durfte durchaus auch schon familientechnisch mein ganzes Leben lang Einblick erhalten.
Ah, da kommt's her. Das ist das wie mit den Lehrerkindern, ne? Ja.
Ja.
Das heißt, deine Eltern oder irgendwer deiner Eltern ist Zahnarzt oder Zahnärztin.
Genau, also mein Großvater ist Zahnarzt gewesen, mein Vater ist Zahnarzt.
Ach so, eine Dynastie. Ach. Ja.
Und ich bin jetzt auch noch einer, der dazugekommen ist.
Genau. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Familie.
Richtig, in jetzt der dritten Generation.
Alles klar, dann ist die Frage nicht so wahnsinnig, oder dann ist der Fakt nicht so wahnsinnig erstaunlich. Dann hast du auf jeden Fall einen guten Einblick gehabt und wahrscheinlich auch ein deutlich ganzheitlicheres Bild über diesen Job, als wenn man nur irgendwie jedes halbe Jahr da mal für 5 Minuten in die Praxis reinstolpert. Aber ein Sadist bist du nicht, weil das eben aufgekommen ist hier in dem Ton.
Also ich würde mich nicht als solches bezeichnen, überhaupt nicht.
Ist das eine Frage, die du gestellt bekommst?
Ständig.
Ja, ernsthaft? Ja, wirklich?
Ja, doch. Manchmal ist es wirklich so, macht Ihnen das einfach Spaß? Dann sage ich, was ist wehtun oder das helfen? Dann sage ich, dürfen Sie selber aussuchen.
Ganz ehrlich, freust du dich, wenn du was findest, weil du dann was zu tun hast?
Ist das jetzt eine Fangfrage?
Nein, du kannst es nicht. Auf gar keinen Fall. Also,
ich sag's mal durchaus so, ja klar freue ich mich, wenn ich was finde, weil je eher und im kleineren Stadium ich es finde, umso besser natürlich dann auch für die Behandlung. Muss ich weniger wehtun. Natürlich ist es aber auch angenehm, wenn man da einfach sagen kann, so hey, alles tipptopp, wunderbar, weiter so.
Sehr diplomatisch geantwortet, auf jeden Fall. Hat sich da was geändert, so in deiner, du hast gesagt, 10 Jahre machst du den Job schon, ne? So in weiß ich nicht, was Awareness oder so von Zähnen oder Zahnpflege angeht? Also hast du früher häufiger was gefunden als heute oder merkst du da irgendeine Veränderung?
Also es heißt ja immer, also es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Karies allgemein bei den Kindern und Erwachsenen zurückgehen. Das ist durchaus
so. Ist das so? Ja.
Ja, also ich sag mal, dieses Bewusstsein für Ernährung hat sich verändert.
Ja.
Nur die Nahrung von uns, die wir zu uns nehmen, ist ja nicht besser. Also ist ja teilweise ja auch stark, ja, wie soll man sagen, versetzt mit allen möglichen Zusatzstoffen, die ja nicht gerade förderlich für die Gesundheit sind. Deswegen sage ich, okay, wir stopfen jetzt nicht den ganzen Tag da irgendwelche Karieslöcher. Aber durchaus, also es konzentriert sich dann teilweise auf spezielle Leute, wo man dann sagt so, hey, okay, da muss man schon wieder bohren, das habe ich doch erst gemacht, Mensch, das ist ja total doof.
Ja.
Wir sehen immer noch genug davon und ja, es gibt in der Hinsicht immer noch ausreichend zu tun.
Woran liegt es denn, weil wir da eben auch schon mal irgendwie, ich habe das Wort Veranlagung schon mal in den Mund genommen, also woran liegt es denn, dass man Karies bekommt, also jetzt mal abgesehen davon, dass man, ne, wenn man was Süßes isst und die Zähne nicht ordentlich putzt, klar, so, ne, aber ja. Dass der eine mehr, dass der andere weniger damit zu tun hat.
Also ich würde immer sagen, es heißt ja dieses schlaue Wort multifaktoriell. Ja. Also wir können halt immer sagen, klar, es gibt verschiedene Ursachen. Entweder es gibt natürlich die Leute, die einfach eine mangelhafte Pflege betreiben. Die meisten denken halt immer so, ja, Zähne putzen irgendwie so 20 Sekunden einmal am Tag oder alle zwei Tage reicht aus, weil es sich ausreichend anfühlt. Nee, ist halt nicht so. Hm. Dann ist halt auch teilweise wirklich stark vernachlässigt ist dann die Zahnzwischenraumpflege. Mhm.
Also Zahnseide und so weiter, ja.
Richtig, mhm. Genau. Also das sind ganz einfache Maßnahmen, mit denen du so viel erreichen kannst, weil bis zu 30% der Zahnflächen liegen halt einfach zwischen den Zähnen. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, nee, was konsumiere ich zum Beispiel für Nahrung? Esse ich den ganzen Tag in einer hohen Frequenz wirklich ganz, ganz, ja, ich sag mal, einfache Kohlenhydrate, die dann auch, ja, ich sag mal, nicht gerade förderlich sind, dann für den Säurepegel dann im Mund oder esse ich auch teilweise stark unter Stress, ja, also all die Sachen, die wirken sich ja aufs Immunsystem aus und die ganze Zusammensetzung der Bakterien im Mund, die braucht ja immer ein gewisses Gleichgewicht und wenn das Gleichgewicht kippt zu einer speziellen Seite, die wir nicht wollen, dann wird Karies auch nochmal gefördert. Also das ist wirklich so die Mischung, ich sag mal, aus, ja, Lebensstil, Pflege, durchaus auch wenn Grunderkrankungen da sind, wie, ich sag es mal, Einschränkungen in der Motorik. Mhm. Dann wird es natürlich mit Zähneputzen auch schwieriger.
Ja, klar. Wie oft putzt du dir die Zähne?
2 bis 3 Mal am Tag.
2 bis 3 Mal am Tag. Ja. Inklusive Zahnzwischenräume, immer?
Also da bin ich ganz ehrlich, die Zahnzwischenräume einmal am Tag und zwar immer abends. Hm.
Naja, klar, es ist natürlich auch so ein bisschen Arbeit, ne? Aber es ist durchaus Arbeit, die sich lohnt, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Zahnersatz oder überhaupt alles, was ein bisschen aufwendiger ist, das ist ja einfach richtig teuer, ne?
Ja, ich sag mal, alles, was da in diese hochwertigere, aufwendige Richtung geht, ist halt immer ein hohes Invest teilweise. Hm. Gut, die Krankenkassen bezuschussen ja auch glücklicherweise einen gewissen Teil. Aber ich sage dann auch immer, Mensch, gerade diese kleinen Maßnahmen, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Zähneputzen und mit der Zahnzwischenraumpflege, es ist eine Gewohnheitsfrage. Wenn du das echt mal ein paar Tage, ich sag mal, einen Monat lang machst du das, dann ist das drin. Dann musst du nicht mehr drüber nachdenken.
Woran liegt es eigentlich, wie meine Zähne am Ende aussehen? Also auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, es gibt Menschen, die haben wunderschöne gerade Zähne und haben nie irgendwie was machen lassen und die anderen haben irgendwie schiefe Zähne und haben die immer schon so. Also ist das genetisch? Also komme ich damit einfach auf die Welt und habe dann Pech, wenn meine Zähne nicht so aussehen, wie sie aussehen könnten?
Das ist eine ganz, ganz, ganz geniale Frage. Wurde auch heute tatsächlich von einem Patienten gestellt. Aha. Also gewisse, ich sag mal, Kieferformen oder auch Zahnstellungen werden durchaus auch weitergegeben, werden vererbt.
Aha, okay.
Dass jetzt zum Beispiel jemand mehr Karies hat, sage ich, oder auch vielleicht eine stärkere Parodontitis, das kann auch einfach erworben sein. Ne? Also man sieht zum Beispiel auch, wenn, das ist ganz erstaunlich, ich lese gerade ein Buch und da geht es wirklich nur ums Atmen. Mhm. Und was ich unglaublich spannend finde, der redet auch davon, wenn Patienten oder allgemein Menschen fast vornehmlich nur durch den Mund atmen, dass dadurch auch dann wirklich die Nasennebenhöhlen, die ausgekleidet sind mit Schleimhaut und ja auch eine wichtige Funktion haben für den Rest des Körpers, einfach sich unterentwickeln. Es gibt mehr, ja, eine höhere Anfälligkeit für, ich sag mal, zum Beispiel Infekte, Allergien. Die Kiefer werden nicht richtig ausgebildet und es ist dann so ein stetiger Kreislauf. Also ich sag mal, eine mangelhafte Atmung, bin ich davon überzeugt, sorgt auch dafür, dass dann teilweise die Zähne einfach nicht so gut ausgebildet sind oder auch zum Beispiel dann mehr Entzündungen stattfinden. Hm. Und dann ist es natürlich auch, wie ich es vorher mal angedeutet habe, ist auch einfach die Ernährung.
Ja, aber das heißt, was ich finde auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo man sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber macht, es sind nicht nur die Zähne, die dein Behandlungsgebiet sind, sondern eigentlich der ganze Mundbereich?
Ja. Also ich finde dieses ganze Gebiet einfach mega spannend und auch zum Beispiel dieses CMD, also wenn Leute zum Beispiel sagen, sie knirschen, sind verspannt, haben einfach Probleme, das Kiefergelenk tut weh, das ist dann ein Teilbereich der Zahnmedizin, der sich damit beschäftigt, ist die Funktionsdiagnostik und das mache ich auch sehr gerne, weil es einfach auch ein super komplexes Thema, wo wir einfach dann auch wieder mit anderen Fachrichtungen zusammenarbeiten, sprich mit Physiotherapie, Osteopathie oder auch Chiropraktik, weil wir einfach sagen so, hey, wir können einen Teilbereich, können wir unterstützen, aber wir brauchen auch noch andere Hilfe. Und das macht halt einfach Spaß, wenn man dann wirklich interdisziplinär Probleme lösen kann. Das ist einfach mega cool.
Ja, weil am Ende ja vieles auch mit vielem zusammenhängt, ne? Gerade wenn es um so Verspannungsnummern geht. Hast du noch Fälle, wo eine Patientin den Patienten Mund aufmacht und du denkst, ah, wow, alter Schwede, wie sieht denn das aus? Oder hast du nach 10 Jahren alles gesehen?
Ja, alles bestimmt doch nicht, oder hoffe ich doch. Aber es gibt auch Fälle, wo ich manchmal denke so, okay, schade.
Ja. Ja. Vorsichtig formuliert, ja. Ja.
Schade.
Tut dir das dann wirklich weh, wenn du dann irgendwie sowas siehst, wenn irgendwie was richtig kaputt ist, irgendwie, was vielleicht nicht hätte kaputt sein müssen?
Meistens bekomme ich ja dann auch zu hören, so, ja, ich weiß, es ist schon jahrelang so und ja. Ich hätte ja schon früher was machen sollen, jetzt sage ich immer, ja, ist doch alles gut, jetzt sehen wir uns ja. Das ist ja schon mal der erste Schritt.
Aber das ist ja fast schon eine psychologische Antwort, so, weil du ja deiner Patientin, deinem Patienten erstmal versuchst, dieses schlechte Gefühl zu nehmen und erstmal irgendwie sagst, hey, du bist ja willkommen, es ist alles gut, weil das ist ja wahrscheinlich das, was dann den Leuten am ehesten davon abgehalten hat, also stell ich mir so vor, dann zu dir zu kommen, dieses Gefühl von, ich hätte eigentlich schon viel früher kommen müssen, und je länger es dauert, wird dieses, ich hätte ja schon viel früher kommen müssen, ja immer größer, so, ne?
Das stimmt, es ist halt oft wirklich Scham, ja. Und auch, ich meine, wir sind ja, ich sag mal, was das angeht, ja Profis, wir kennen das. Und trotzdem ist natürlich so, dass die Leute sagen, ja, ich schäme mich, wenn sie jetzt in meinen Mund reingucken, bitte erschrecken sie nicht. Dann sage ich, nee, erschrecken kann mich keiner, das ist okay. Aber trotzdem, das ist auch ein Thema. Einfach diese Zahnarztangst, das ist was wirklich Permanentes, mit dem wir uns auseinandersetzen.
Ist das was, wo du im Studium drauf vorbereitet wirst, weil es ja so eine präsente Geschichte ist? Also kriegt man da irgendwie Strategien an die Hand, wie man damit umgeht?
Überhaupt nicht.
Cool.
Nee, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, ich will jetzt auch einfach sagen, die Grundausbildung oder das Grundstudium, das kann das gar nicht abdecken.
Ja. Ne?
Nur es ist halt wirklich was, ich sehe es auch an mir selber. Klar, ich bin jeden Tag in der Zahnarztpraxis und sitze neben dem Behandlungsstuhl, auf meinem Stühlchen. Auf dem Behandlungsstuhl selber sitze ich relativ selten.
Hast du da, du hast da nicht Respekt vor, das ist einfach nur, weil die Situation ist, egal ob man Zahnarzt ist oder nicht, ist halt irgendwie keine geile. Es ist so ein bisschen so ein Ausgeliefertsein. Man liegt da halt und ist halt der Fachkompetenz des Kollegen, der Kollegin ausgeliefert. So, ne?
Durchaus. Also ich habe dann auch ab und zu Respekt, weil ich dann auch teilweise weiß, was könnte denn jetzt passieren? Da bin ich natürlich auch ein bisschen angespannt. Also von daher, ich habe wirklich für jeden Verständnis, der sagt, boah, ich habe Respekt davor. Also,
es ist wirklich cool, dass du das als Zahnarzt so ganz so klar sagst. Aber gibt es immer mal wieder auch Momente, wo wir jetzt gerade bei diesen ganzen Negativdingen waren, wo du staunst, wo du sagst, wow, meine Herren, Mitte 30 und noch solche Zähne, das habe ich selten gesehen oder sowas? Oder weiß ich nicht, ja. Mitte 70 vielleicht.
Doch, also es gibt durchaus auch diese sehr seltenen Spezies. Spaß beiseite. Also ich freue mich auch außerordentlich, wenn ich wirklich sehe, die Zähne, die sind gut angelegt, sind gerade, keine Probleme, das Zahnfleisch sieht tipptopp aus, die Bissverhältnisse sind toll. Da freue ich mich natürlich auch. Und dann frage ich manchmal auch so, hey, wurde mal früher was gemacht oder wurde da nie was gemacht? Und da ist manchmal dann auch erstaunlich. Also klar, manche sagen dann so, früher habe ich das und das gemacht oder ich habe tatsächlich da in der Richtung noch nie was gemacht. Dann sage ich immer, hey, ja, spannend, danke.
Cool, ja.
Ich lerne dazu, danke.
Kannst du sehen im Zweifel, also weil du eben auch so Influencerinnen und Influencer oder Stars oder sowas angesprochen hast, siehst du denen an, wenn die was haben machen lassen oder was die haben machen lassen, wenn die den Mund aufmachen?
Es gibt da, ich sag mal, ein sehr unterschiedliches ästhetisches Gefühl für jeden Einzelnen. Also bei manchen Leuten, da ist es wirklich so hervorragend ästhetisch gemacht und dann auch die Form ganz, ganz natürlich und nicht alles so wirklich wie so Kacheln. Da ist es schon sehr schwierig, das wirklich zu sehen. Und dann gibt es natürlich auch den Klassiker, einmal komplett hier weiße Kacheln von rechts nach links. Also wenn die den Mund aufmachen, da kannst du mit nachts dann wahrscheinlich, weiß nicht, über den Garten laufen, siehst du alles.
Ja.
Da siehst du halt schon, nee, das ist halt mega fake alles.
Aber ist eigentlich was schiefgelaufen, oder?
Ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel jetzt schaust, also ich sag mal, in Deutschland ist das ästhetische Empfinden, finde ich, jetzt ganz anders wie zum Beispiel in den USA, wenn ich jetzt irgendwelche Videos sehe von Kolleginnen oder Kollegen. Bei denen ist halt einfach, ja, bling, bling, mega weiß, am besten Klodeckel white und dann hier rechts nach links, gib ihm Kron, mega schön, super nice, wo dann teilweise hier gesagt wird, so, oh, nee, das ist jetzt too much, lieber ein bisschen dezenter. Deswegen sage ich immer, hey, wenn es demjenigen gefällt, ist doch okay.
Was hältst du denn dann so von, ich sag mal, Zahnmode-Trends? Also, ne, weil wir gerade bei Stars und so waren, wenn ich mir so in Richtung Hip-Hop denke, ne, da der Goldzahn, so Klassiker, ne, aber auch so, es war ja auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ob man das noch macht, dass man so sich so kleine Applikationen auf Zähne draufpappt, irgendwie, weiß ich nicht, so Diamanten oder sonst irgendwie sowas. So
Steinchen,
ja, genau. So, also Pseudo, ne? Also nichts Echtes vermutlich.
Also ich bin der Sache eigentlich sehr, sehr offen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, so, hey, ich finde Steinchen mega cool, dann sage ich, ich habe keine, such dir irgendeinen aus, kauf dir einen, ich klebe ihn dir auf, ist okay, ich habe da auch keine Vorteile. Mhm. Wem es gefällt, prima. Aber gut, jetzt irgendwie so Grills zum Beispiel oder...
Musst du kurz erklären, so, was ist? Was ist es? Grills?
Also so Grills sind dann teilweise auch, ja, ich sag mal, auf Zahnmodellen hergestellte, ja, ich sag mal, das ist wie so Hip-Hop-Schmuck, sage ich jetzt.
So quasi, eine Schiene, ja, die man so quasi vorne rein schiebt oder sowas.
Ja, das ist dann so Metallic und dann sind ja manchmal noch so Sternchen drin und alles.
Ja, ja, ja. Dann weiß ich, was du meinst. Mhm.
Das ist jetzt nicht, also da sage ich dann auch so, boah, nee, das ist nicht meins. Und wenn jetzt jemand kommen würde zu mir und sagt so, ey, ich würde das gern haben, sage ich, mega cool, kannst du gern machen, nicht bei mir.
So. Verstanden.
Ja.
Ich würde jetzt gern kurz eine Runde mit dir spielen. Wir spielen nämlich ja traditionell vom Pferd, unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Und da kriegst du jetzt drei Geschichten zu hören und eine von diesen drei Geschichten ist falsch. Und diese Geschichten haben irgendwas mit dir zu tun. Was genau, das verrät uns jetzt Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Okay. Dein Großvater, lieber Maximilian, war Zahnarzt. Dein Vater... Zahnarzt. Die eine Tante von dir, Zahnärztin, die andere genauso. Und was wurde aus dir? Überraschung, Zahnarzt. Bei dir daheim ging es also ganz schön viel ums Gebiss. Das schreibt zumindest der Spiegel über dich. Und das klingt jetzt so, als hätten wir es hier mit einer Familientradition zu tun. Und genau darum soll es jetzt gehen. Ich erzähle dir jetzt drei Geschichten von Familientraditionen, aber nur zwei dieser Stories stimmen. Eine dagegen ist ausgedacht, also die vom Pferd.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Also, Mission ist klar, ne?
Absolut, das war gerade richtig lustig.
Aber wo Martin ja gerade so hier familiendynastiemäßig nochmal davon gesprochen hat, ne, es gab aber jetzt keinen Druck irgendwie, so von wegen Sohn, mach was Ordentliches, wer Zahnarzt oder.
Nee, also überhaupt nicht. Mein Vater hat damals gesagt so, hey, mach, worauf du Lust hast, aber eins sage ich dir, zieh's dann auch durch.
Es ist ja auch, glaube ich, gar nicht mal so einfach, ne? Ist das ein normales Medizinstudium und dann mit einer Spezialisierung oder wie funktioniert das? Weil dann musst du ja auch ein gutes Abi haben und all solche Dinge, ne?
Also es ist durchaus so, ja, ein gewisser Abiturschnitt sollte da sein. Mhm. Meiner war damals nicht ausreichend für den Numerus Clausus. Ich glaube, der lag damals bei, oh Gott, 1,1, 1,2 oder sowas. Ich hatte dann 1,9 und bin dann im Prinzip nach ein paar Monaten einfach nachgerückt, glücklicherweise.
Ah, du hast dann ein Wartesemester quasi gemacht.
Genau, also ich habe noch 3 Monate dann mit einer zahntechnischen Ausbildung angefangen. Mhm. Und das werde ich auch nie vergessen. Dann hieß es also, du hast doch Abi, ist doch kein Thema. Du verkürzt jetzt von 3 auf 2 Jahren. Da habe ich gedacht, so, okay, lernen, das kriege ich ganz gut hin. Aber das Handwerkliche habe ich halt noch überhaupt nie gemacht. Und dann war halt gleich irgendwie in der ersten Woche so, ja, hier, ihr müsst irgendwie was in so ein spezielles Gerät einstellen, Zähne drauf machen, nächste Woche gibt's einen Test. Und dann stand ich halt echt so da wie der absolute Volltrottel. Also alle so, der Abiturient, der kann ja nicht mal irgendwie so Zähne da in dieses Ding da reinmachen. Da habe ich nur gedacht so, ey, Alter, was soll ich denn da machen, ja? Ich habe keine Ahnung.
Geil.
Und dann kam tatsächlich dieser Schrieb und ich bin mit so viel Freude dann nach Karlsruhe, da war ich dann auf der Berufsschule, bin dann hin und gesagt so, Leute, sorry, es hat echt Spaß gemacht, aber ich gehe jetzt nach Freiburg zum Studieren. Und ich war so froh, dass ich diesen Test nicht machen musste, weil ich habe echt gedacht so, wie kriegst du das, dass du da nicht als kompletter Depp dastehst? Also.
So, komm aber jetzt hier. Geschichten vom Pferd, da waren wir ja eben irgendwann mal. Und,
da freue ich mich.
Genau, Sie haben offensichtlich was mit Familiendynastien zu tun, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Wir hören einfach mal rein hier. Ne? Also zur Erinnerung, du musst die falsche Geschichte unter diesen dreien entdecken. Eine ist falsch, zwei sind richtig. Das hier, das ist Geschichte Nummer 1.
Familienbetriebe sind ja eigentlich eine großartige Sache. Die Kinder lernen ihr Handwerk von den Eltern, die Tradition wird gewahrt, die Qualität stimmt, hoffentlich, und alle sind zufrieden. Zumindest, solange das Ganze legal bleibt. Wenn das Handwerk allerdings aus der Produktion von Drogen besteht, dann wandert die ganze Familie in den Knast. Genau das ist angeblich in Wietmarschen in der Nähe der niederländischen Grenze passiert. Hier hatten ein Vater und ein Sohn, angeblich ganz unabhängig voneinander, die gleiche Idee. Sie wollten ihre knappe Kasse aufbessern mit Gras und Ecstasy. Und begonnen hat diese Geschichte damit, dass ein 59-jähriger Rentner im eigenen Schuppen ein kleines Cannabisfeld angebaut hat. Er hat sich dafür die Samen besorgt und eine komplette Züchtungsanlage konstruiert. Das Dumme war nur, der Mann hatte offensichtlich nicht ganz so viel Ahnung, was er da tut, und deswegen entwickelte sich das Ganze zum Flop. Die Pflanzen blieben relativ mickrig und die Blüten brachten nicht besonders viel Ertrag. Noch schlimmer war aber, der Rentner hatte Streit mit seiner Ex-Frau und die hat ihn bei der Polizei verpfiffen. Die Beamten rückten also an mit Durchsuchungsbefehl in der Tasche und stellten das ganze Haus auf den Kopf. Und dabei fanden sie nicht nur die Plantage, sondern auch etwas, wovon angeblich weder der alte Herr noch seine Frau etwas wussten. Der Mann war nämlich nicht der Einzige, der ihn Drogen machte. Sein Sohn hatte nämlich oben unter dem Dachboden ein kleines Labor eingerichtet. Dort standen zwei Tablettiermaschinen, 5 Kilo Speed, 280 Gramm Kokain und 9 Kilo MDMA. Die Polizei nahm also beide fest. Sie konnten allerdings vor Gericht glaubhaft versichern, dass sie jeweils keine Ahnung hatten, womit sich der andere im heimlichen Familienbetrieb beschäftigt hatte. Und deswegen wurden sie nur für diejenigen Vergehen verurteilt, die sie selber begangen hatten. Der Vater bekam 2 Jahre und 10 Monate für sein Cannabis und der Sohn wegen der großen Menge an chemischen Drogen noch 1 Jahr länger.
Nee, das glaube ich nicht.
Hat eure Familie grob, glaube ich, auf das richtige Pferd gesetzt, würde ich jetzt mal so sagen. So vom Bauchgefühl, also du musst dich am Ende erst entscheiden, wenn du alle drei Geschichten gehört hast, aber was glaubst du, hier hast du schon Gefühl? Stimmt, stimmt nicht?
Also ich tendiere jetzt einfach mal, das ist so dermaßen abstrus, stimmt.
Mhm. Ja, ich kann mir schon auch durchaus vorstellen, dass solche Dinge passieren. Es ist natürlich ziemlich dämlich, aber so sind wir Menschen halt auch immer mal wieder. Schauen wir mal, wo uns die anderen Geschichten so hinspülen. Das hier ist Geschichte Nummer 2.
Bei Familientraditionen geht es ja logischerweise immer darum, etwas zu erhalten und vor dem Vergehen zu bewahren. Und wenn es um den Erhalt von Macht und Herrschaft geht, dann entstehen dabei die größten Dynastien. Und um eine recht ungewöhnliche Dynastie geht es in der zweiten Geschichte, für die wir jetzt ins frühe 10. Jahrhundert und ins mittelalterliche Rom gehen. Krone, Geld und Ländereien wurden in den alten Adelshäusern ja in der Regel vom Vater an den Sohn weitergegeben. In Rom hatten aber anfangs des 10. Jahrhunderts die Frauen das Sagen. Allen voran Theodora I. aus dem Hause Tusculum und deren Töchter Marozia und Theodora II. Alle drei waren römische Senatorinnen und Marozia war jetzt, was das Stichwort Familientradition angeht, die interessanteste in dieser Gang. Sie hat es nämlich geschafft, dass sogar das Amt des Papstes vom Vater an den Sohn übergegangen ist. Marozia war nämlich die Geliebte eines Papstes, der es offensichtlich mit dem Zölibat nicht ganz so genau genommen hat, von Papst Sergius III. Die beiden hatten miteinander einen Sohn, Alexander von Tusculum, und der wiederum folgte beruflich dem Herrn Papa. Auch er wurde katholischer Priester und später Bischof. Für das Papstamt war er allerdings noch nicht ganz reif, als Sergius gestorben ist. Da war der kleine Alexander nämlich erst 6 Jahre alt. Und da war sogar der ehrgeizigen Marozia klar, dass das noch ein bisschen zu jung ist. Deswegen kam zunächst nochmal Marozias Mutter ins Spiel, Theodora I. Die hatte nämlich ebenfalls, Stichwort Familientradition, den einen oder anderen Geliebten unter den kirchlichen Würdenträgern. Und sie verhalf erst nochmal 5 weiteren Herren auf den Heiligen Stuhl in relativ schneller Abfolge. Im Jahr 931 war dann allerdings Marozia dran. Und sie ließ ihren Sohn Alexander, den Sohn von Papst Sergius III., zum Oberhaupt des Vatikans wählen. Der nannte sich nun Johannes der XI. Und als ob das nicht schon Familientradition genug wäre, im Jahr 955 wurde Marozias Enkel Papst und nannte sich der Tradition folgend Johannes der XII.
Wirklich, meinst du das ernst?
Boah, das ist schwer, oder? Also, keine Ahnung. Puh. Also, ich weiß ja, dass das in früheren Zeiten viele Dinge abgegangen sind, so. Aber irgendwie gleich drei Päpste in einer Familie.
Also, ich muss sagen, mein größten Respekt vor den Frauen.
Ja. Also, wenn das funktioniert hat, dann ist da wirklich der ein oder andere Plan sehr gut aufgegangen, ja.
Also, definitiv. Das ist eine harte Nuss. Also, wenn ich jetzt auf mein Bauchgefühl höre, würde ich sagen, nee.
Ja.
Nee.
Ich bin auch vorsichtig skeptisch, auch wenn ich weiß, dass solche Dinge passieren. Ich kenne das habe ich gar nicht gesagt, ich kenne die Geschichten im Übrigen auch nicht. Also ich höre die auch gerade zum ersten Mal. ja, aber gut, ich meine, alles ist möglich. Gehen wir mal ganz offen und unvoreingenommen an die nächste Geschichte ran. Vielleicht ist die ja noch unglaubwürdiger. Das hier ist Geschichte Nummer 3.
Und in der dritten Geschichte geht es jetzt nochmal um Drogen. Allerdings um welche, die mit der Zeit immer besser werden. Es geht jetzt um Whisky.
This distillery was established in 1757 and is undoubtedly the oldest licensed distillery in the world on the same site.
Das war Bram McAvender, der heutige Besitzer der ältesten Whisky-Produktionsstätte der Welt. Die liegt in Milngavie, das ist ein kleines Kaff im Westen von Edinburgh. Und seine Vorfahren sind nicht nur seit Urzeiten Schnapsbrenner, sondern sie besitzen auch den ältesten und wahrscheinlich teuersten Whisky der Welt.
If you would like to come with me now through to start the tour at the steam engine.
Whisky aus dem Supermarkt ist ja um die 10 bis 20 Jahre alt. So richtig teure Sorten werden um die 40 oder 50 Jahre gelagert. Der Urgroßvater von Bram McAvender hatte allerdings die Idee, seinen Whisky noch viel länger zu lagern und hat deswegen ein Experiment gestartet, dessen Ausgang er selbst überhaupt nicht mehr mitbekommen würde. Er hat nämlich im Jahre 1774 ein Fässchen beiseite gelegt und testamentarisch festgelegt, dass es niemand aufmachen darf, bevor der Whisky 150 Jahre alt ist. Das Fass hat tatsächlich überlebt, als es dann aber 1924 soweit war die Legende vom ältesten Fass der Welt so sehr zum Markenzeichen für Milngavie Whisky geworden, dass sich der damalige Besitzer einfach nicht traute, das Fass anzureißen. Es blieb also zu und die Tradition ging weiter bis ins Jahr 1945. Da hat dann der königstreue Vater von Bram McAvender das Familienheiligtum angebrochen. Allerdings nicht für sich selbst, sondern für den Duke of Edinburgh, Philip Mountbatten. Den kennen wir vielleicht etwas besser als Prince Philip, den späteren Mann der Queen. Und anlässlich des Kriegsendes bekam der feierlich eine Flasche überreicht. Allerdings war Philip selber so ein bisschen skeptisch, ob dieser Schnaps nach 150 Jahren noch was taugt und ließ ihn unangetastet in den Keller bringen. Inzwischen hat ihn Charles geerbt und wer weiß, vielleicht beginnt mit ihm und dieser Flasche die nächste Familientradition.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Tja, Maximilian, in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
Okay, also das ist ja auch echt gut, was mit Whisky kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Ja.
Aber durchaus gibt es natürlich auch bei allen möglichen, ja, ich sag mal, Raritäten, die echt was Besonderes sind. Also.
Eigentlich schlecht für die Zähne? Whisky oder Alkohol?
Ja, wenn du dir danach langfristig nicht die Zähne putzt, klar.
Oh, okay. Langfristig ist das wichtige Wort in dem Zusammenhang, ja.
Ich würde sagen, ja. Es könnte sein.
Hm. Ja, ich meine, es gibt ja gerade so in so knochigen Familientraditionen seltsame Geschichten, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine seltsame Geschichte, das kann man mal festhalten. Also ich will dich da auch gar nicht irgendwie jetzt von irgendwas anderem überzeugen, aber ich finde tatsächlich irgendwie bei 2 und 3 ist es schwieriger als bei 1. Also soll man damit mal ins Rennen gehen? Du sagst hier.
Ja, ich bleib bei meiner Entscheidung.
Ja, also Geschichte, damit wir uns richtig verstehen, Geschichte 2 ist die erfunden ist, und Geschichte 3 und 1 würdest du, auch wenn sie wild klingen, abkaufen.
Ja.
Dann gucken wir mal, was Martin dazu sagt.
Die Auflösung. Die erste Geschichte, die mit dem Graspapa und dem Koks-Sohn, die stimmt tatsächlich. Ha. Die zweite Geschichte ist ebenfalls wahr. Theodora und ihre beiden Töchter waren tatsächlich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts Senatorinnen von Rom. Sie konnten zwar selber nicht Päpstin werden, hatten damals aber die Zügel im Kirchenstaat fest in der Hand. Erfunden war dagegen die dritte Story. Und man muss sagen, 150 Jahre sind auch für einen echten schottischen Single Malt eine richtig lange Zeit.
Mach dir nichts draus. Ich meine, knapp vorbei ist auch daneben, das weiß auch als Zahnarzt. Ja. Aber im Zweifel hast du jetzt zwei wundervolle Geschichten, die du therapeutisch auf den Zahnarztstuhl erzählen kannst oder neben dem Zahnarztstuhl erzählen kannst. Vielleicht bringt's ja irgendwie was. Aber ich finde die zweite Geschichte auch echt krass, ey. Drei Päpste.
Das ist, also, ja. Du lernst echt nie aus. Ich hätte es nicht geglaubt, aber ich finde es mega, ja, mega witzig.
Nimm diese Geschichte mit und erzähl sie weiter. Ich werde es tun.
Das mache ich.
Lass uns gerade bei Geschichten bleiben, ne? Weil wir eben über Klischees ganz am Anfang geredet haben. Lass uns mal mit den Klischees aufräumen. Mercedes Cabrio hast du nicht, hast du eben schon mal gesagt. Aber nee. Man verdient schon ganz gut als Zahnärztin, als Zahnarzt, oder?
Ja.
Woran liegt das?
Also ist gut, es ist ja natürlich immer so, du kannst ja unterscheiden, entweder du bist, ich sage es mal, ein angestellter Zahnarzt, ja, irgendwo, oder du bist auch selbstständig.
Selbstständig ist und wahrscheinlich immer besser, wenn du eine gut laufende Praxis hast. So.
Bei selbstständig hast du immer, ich sag mal, wenn es gut läuft, schön für dich, wenn es schlecht läuft, ja, dein Problem.
Ja, schon klar. Ja, also klar.
Du hängst halt mit allem drin. Nee, also da bin ich ganz ehrlich, du hast natürlich ein gutes Auskommen. Ja. Also ich sag mal, du kannst in Urlaub gehen, du kannst auch ein schönes Auto durchaus kaufen, klar. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jawohl, jetzt fängst du frisch an, machst eine Praxis auf, weil da ist ja erstmal auch eine enorme Investition ja erstmal vonnöten, dass man dann da gleich irgendwie wild anfängt rumzuspinnen.
Ja, klar. Aber war das ein Faktor, jetzt nicht, dass du hier irgendwie auf dicke Hose machen willst, aber dass du, wenn du sagst, ich schlage diesen Weg ein, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich mir in meinem Leben jetzt nicht so den wahnsinnigen Kopf um das Thema Geld machen muss, was ja auch erstmal irgendwie eine beruhigende Angelegenheit ist.
Das ist richtig, ja.
Also war das schon ein bisschen Motivation, auch den Weg einzuschlagen?
Also es war definitiv Motivation, dass ich weiß, wenn du fleißig bist, und wenn du auch eine gute Arbeit leistest, ja, dass du davon einfach wirklich gut leben kannst.
Fair enough. Jetzt gibt es ja durchaus Dinge, die teuer sind bei Zahnärztinnen und Zahnärzten, also auch für uns Patientinnen und Patienten, auch wenn natürlich einiges von der Krankenkasse übernommen wird. Aber die schönen Sachen, ich hatte mal eine Wurzelbehandlung, das war jetzt nicht so schön, dann habe ich auch einen Teil selber bezahlt, weil es irgendwie cooler war. Aber da denkt man natürlich schon irgendwie drüber nach, warum zahlt die Krankenkasse denn eigentlich nicht das coole Zeug so, ne? Oder umgekehrt, wie viel Geldmacherei ist am Ende dabei auch so, ne? Weil ich weiß natürlich nicht, also wenn ich jetzt auf dem Behandlungsstuhl sitze und dann sagt mir meine Zahnärztin, hey, nimm doch hier das Zeug, das ist viel cooler, dann kann ich ihr ja im Zweifel nur vertrauen, ne? Was würdest du sagen, wo hört eine gute Beratung auf und wo fängt Geldmacherei an?
Das ist ein ganz schmaler Grat. Hm. Ja. Also klar, natürlich das Allerwichtigste ist natürlich immer das Vertrauen vom Patient zum Behandler, natürlich umgekehrt genauso.
Ja.
Das ist die Grundlage für alles. Und ich denke mir einfach, wenn man dann einfach, ich sag mal, genau für die Situation richtig handelt, dann findet man auch eine gute Lösung. Klar, es gibt natürlich dann auch immer ich nenne es jetzt mal ein bisschen wie, wenn du ein Auto kaufst. Ne? Du kannst natürlich ein kleines Auto kaufen, mit dem kannst du fahren.
Ja.
Ist halt nicht besonders komfortabel. Oder du kannst natürlich auch ein teureres Auto kaufen, das fährt genauso, nur du kannst schneller fahren, du hast mehr Spaß, du hast mehr Komfort. Und ich finde, so ist es auch in der Medizin durchaus. Dann kommt natürlich immer die Gegenfrage, ja, warum, wie du es ja auch schon gesagt hast, warum bezahlt denn das die Krankenkasse nicht?
Naja, klar, wenn du jetzt gerade so irgendwie an irgendwie, weiß ich, so Füllungsmaterialien denkst, wo ich dann irgendwann erklärt bekommen habe, hey, hier das Zeug, das hält halt irgendwie besser. Dann denkst du, ja, okay, ist ja cool, aber warum zahlt das dann die Krankenkasse nicht? Das ist auch in deren Interesse, dass das Zeug besser hält, so, ne?
Ich glaube, das sind auch viele, also ich glaube, politisch ist es auch immer ganz, ganz schwierig, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also
ja.
Ich habe mir für meinen Teil auch immer überlegt, hey, wenn jetzt eine Versicherung, eine gesetzliche Krankenversicherung, alles zahlen würde, was es gibt, die könnte sich doch kein Mensch mehr leisten. Also es wäre jetzt meine Denke. Und ich meine, das ist ja auf dem Solidarprinzip ja die gesetzliche Krankenversicherung. Da denke ich mir, hey, es ist ja auch ein Krankenkassengrundsatz, dass man sagt, wirtschaftlich ausreichend zweckmäßig.
Und das heißt, dann muss halt auch mal Kompromisse eingehen. Dann ist es vielleicht nicht der Kleinwagen, aber weiß ich nicht, der gebrauchte VW, und der tut es dann im Zweifel auch so.
Richtig. Mhm. Und ich denke mir, Gesundheit ist ja auch einfach immer Eigeninitiative. Und wenn du dann sagst, ja, ich verstehe das ist okay, aber ich möchte einfach das Optimum für mich und meine Gesundheit haben, dann ist es halt dementsprechend auch so, dass ich dann mehr investieren möchte oder sogar auch muss. Und ich finde das auch legitim. Ich sage auch immer, wenn wir jetzt uns andere Länder anschauen, ja, also abgesehen von Deutschland oder auch mal abgesehen von den skandinavischen Ländern,
ja,
da ist es teilweise so, da gehst du zum Zahnarzt, da legst du erstmal Geld auf den Tisch, bevor überhaupt was passiert.
Ja, klar.
Mhm. Und deswegen denke ich mir, das Schimpfen bringt nichts. Wir haben eine wirklich gute Grundversorgung, was das zahnmedizinische Thema angeht. Und alles, was darüber hinausgeht, ja, das kann man dann frei wählen.
Mhm. Lass uns am Ende vielleicht nochmal darüber sprechen, auch wenn man es vielleicht schon 150 Mal gehört hat, aber wahrscheinlich schadet es auch ein 151. Mal nicht, wie ich richtig meine Zähne putze, weil das ist wahrscheinlich der effektivste Weg, um günstig durch das Thema Zahnarzt oder möglichst günstig durchzukommen. Zum Beispiel wird immer wieder empfohlen, elektrische Zahnbürste zu nutzen. Ich mache das schon seit Jahren, weil ich für mich das Gefühl habe, die Zähne fühlen sich hinterher sauberer an. Das kann aber auch alles nur in meinem Kopf passieren. Empfiehlst du als Zahnarzt auch eine elektrische Zahnbürste, und wenn ja, warum?
Definitiv empfehle ich auch gerne die elektrische Zahnbürste. Ich benutze für mich selber auch eine.
Mhm.
Einfach aus dem wirklich dem Grund, den du auch angesprochen hast. Es fühlt sich einfach sauberer an, und wenn es sich so sauberer anfühlt, ist es in der Regel auch sauberer.
Mhm.
Man muss sich einfach mal vorstellen, diese Köpfe, die bewegen sich ja in ganz, ganz, ganz schnell. So schnell kannst du ja gar nicht mit der Hand das machen.
Klar.
Und die Reinigungsleistung ist einfach für den Einsatz, den du jetzt selber motorisch bringst, ist einfach hervorragend. Du kommst teilweise auch besser an Stellen, je nachdem, wie groß auch der Kopf gestaltet ist. Und ich finde, das Reinigungsergebnis ist bedeutend besser. Heißt aber nicht, dass jemand, der eine Handzahnbürste hat, der sehr gut damit zurechtkommt, es schlechter macht.
Mhm.
Nur bei den meisten ist es tatsächlich so, es hilft einfach, weil die dann wissen, okay, ich muss da jetzt nicht ewig mit dem Kreis rummachen, ich halte das Ding dann dahin, ziehe da einmal rüber und fertig ist die, also aus ist die Laube, ja.
Mhm.
Und deswegen sage ich ja.
Was würdest du sagen, sind die größten Fehler, die wir beim Putzen wahrscheinlich alle irgendwann mal gemacht haben oder vielleicht hoffentlich nicht mehr machen?
Also ich glaube, manchmal ist es durchaus auch die Frequenz oder auch wann wir die Zähne putzen. Also gut, dreimal, klar, Optimum, super. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben alle ein normales Leben.
Ja.
Also, man soll es halt, ich sag mal, morgens und abends definitiv, wenn man es aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, also auch ohne Vorurteile,
ja,
dann, wenn es geht, halt wirklich am besten dann, wenn es nur einmal klappt, abends nach dem Zähneputzen, hat einfach den Hintergrund, wir legen uns ja dann auch schlafen, der Mund trocknet ja auch ein bisschen aus, wir haben weniger Speichel.
Mm.
Und wenn man dann vorher da großartig was gegessen hat, am besten auch noch was Süßes, dann klebt es einfach richtig schön stundenlang darum und kann werkeln. Also deswegen für die, die echt kaum Zeit haben, warum auch immer, lieber dann auch einfach mal abends. Und ich wäre auch immer ein bisschen vorsichtig, was Mundspüllösung angeht. Also ich würde jetzt nicht jeden Tag auch eine Mundspüllösung nehmen, einfach aus dem Grund, da sind ätherische Öle drin, die wirken sehr gut, auch antibakteriell. Nur ich habe es auch ganz am Anfang mal angesprochen, wir haben ja eine spezielle Zusammensetzung an Bakterien im Mund, die guten und die schlechten, wir brauchen beide. Nur wir wissen ja auch nicht, wenn wir dann dauerhaft immer diese antibakterielle Mundspüllösung nehmen, wie verändert sich diese Zusammensetzung? Und dann kann es dann teilweise auch in Richtung gehen, die für die Mundflora nicht gut ist. Deswegen sage ich auch lieber, okay, wenn man unbedingt drauf steht, alle paar Tage mal. Was natürlich auch hilft, wenn man da etwas geduldiger ist, ist zum Beispiel das Ölziehen. Das ist dann auch, ja, kommt auch aus dem Ayurvedischen.
Ja.
Da kann man zum Beispiel auch Kokosöl nehmen, weil das antibakteriell ist. Da muss man halt mehrere Minuten das zwischen die Zähne ziehen. Finde ich auch eine tolle Alternative zur normalen Mundspüllösung. Das kann man sogar wirklich täglich machen.
Okay, also du nimmst ja quasi so eine Portion Öl in den Mund und ziehst es so durch die Zähne, durch die Zahnzwischenräume hindurch. Mhm. Kann ich mir dann die Zahnseide sparen?
Nee.
Nee. Okay. Nee.
Würde ich nicht. Und das Letzte ist wirklich dieses Thema Zahnseide.
Ja.
Zahnseide ist gut, nur ich sage halt immer, ich erkläre es halt so, stell dir vor, zwischen deinen Zähnen, der Bereich ist wie so ein Dreieck. Mhm. Die Zahnseide ist ja total klein. Und wenn du in diesem Dreieck mit dieser Seide darum wühlst, du erreichst ja nicht wirklich alles.
Ja. Aber es gibt ja auch so breitere Zahnseide. Ist sie dann cooler?
Die breitere Zahnseide ist vielleicht ein bisschen cooler, flutscht ein bisschen besser. Ich bin ein Fan von so Interdentalbürstchen, weil die meiner Meinung nach halt mehr erfassen. Oder tatsächlich auch solche Mundduschen. Ja.
Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber diese Bürstchen habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich die überhaupt zwischen meine Zahnzwischenräume irgendwie zwischenbekomme, weil irgendwie so groß sind die Dinger doch gar nicht, oder?
Gibt es in verschiedenen Größen tatsächlich. Ja. Aber was es auch gibt, das ist auch nicht schlecht, das sind sogenannte, ja, ich nenne es mal wie so Sticks, die sind dann vorne etwas schlanker und die verbreitern sich dann nach hinten hin. Das heißt, wenn es eng ist, kommst du halt nur mit einem Teil rein und je breiter der Zahnzwischenraum ist, kommst du auch mit dem ganzen Ende hinten durch. Mhm. Benutze ich, weil ich sag mal nicht mal für Zahnseide bin ich so blöd, also keine Ahnung, ich komme da teilweise nicht so gut mit klar.
Ja. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie eng die Zähne irgendwie stehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir klappt es bei einigen Zähnen super gut und bei anderen komme ich irgendwie echt nicht so richtig gut dazwischen so.
Richtig, das muss man dann auch sagen. Bei manchen Zähnen kommst du halt dann zum Beispiel mit der Zahnseide durch, bei anderen vielleicht mit dem Bürstchen oder du machst es halt auch zum Beispiel mit dieser Munddusche. Hm. Das ist eigentlich auch eine recht elegante Sache.
Maximilian Fuhrmann ist Zahnarzt und war mein Gast heute. Und ich kann jetzt am Ende sagen, ich habe mich gefreut und sogar gefreut, mich jetzt dann mal länger als die 10 Minuten, die ich sonst irgendwie im Zahnarztstuhl verbringe, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und wenn ihr dann noch tiefer einsteigen wollt, ihr seid ja Social Media mäßig auch so ein bisschen, was macht ihr da so Social Media mäßig? Also lerne ich da auch noch Dinge?
Oh, wenn du Spaß hast, ich mache manchmal ganz gerne auch so kleine Videos, da sind manchmal vielleicht auch Sachen dabei, die nicht so schön
sind. Also eher was für Zahnarzt-Nerds, ja?
Ja, also ohne Witz, das glaubt mir auch fast keiner, denkt sich immer so, hey, wer schaut denn sowas an? Ist dir das auch mal aufgefallen, wenn du auf YouTube gehst und dann steht plötzlich so, ja, irgendwie Pickel werden ausgedeckt, man sieht, boah, voll eklig, guckst du drauf, 1 Million Klicks. Ja?
Ja.
Und ich gehöre auch zu denen, ja, ich gucke dann so Ekelzeugs an und teilweise sind es wirklich genau auch so, die Leute gucken sich das gerne an, denken sich so, boah, eklig, will ich angucken.
Okay, wenn ihr boah, eklig denken wollt, will ich angucken oder einfach mal wissen wollt, wer der Maximilian so ist und was er so tut, wie findet man dich in Social Media?
Eigentlich fast überall, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Xing.
Herzlichen Dank und einen schönen Tag dir.
Vielen herzlichen Dank, es hat mega Spaß gemacht.
Dito.
Deutschlandfunk Nova.